So ich beginne mal im Namen Allahs, des Alabamas, Barmherzigen. Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt zur Hölle. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich nach Allah subhanahu wa ta'ala bei den Geschwistern bedanken, die mich eingeladen haben. Ganz besonders der Bruder Ahmed, weil er mich persönlich darauf angesprochen hat. Und möge Allah azza wa jal jeden belohnen, der mitgewirkt hat. Und noch einmal vielen Dank auch an die Geschwister, die diesen Raum zur Verfügung gestellt haben, also die Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mit dem Besten belohnen, ihre Sünden vergeben und uns gemeinsam ins Paradies eingehen lassen. Der Vortrag lautet die Situation der Menschen vor und nach dem Islam. Ich hoffe natürlich, dass ich versuchen kann, einen Teil dieses Themas abzudecken, aber ansonsten, wer ist derjenige, der diese Frage beantworten möchte auf perfekte Art und Weise? Die einzige Möglichkeit wird in diesem Fall sein, indem wir sehr oft Allah selbst sprechen lassen oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Gottes Segen und Heil auf ihm, selbst sprechen lassen, beziehungsweise Menschen, die diese Veränderung durchgemacht haben. Das heißt, die Menschen, die die Situation vor dem Islam erlebt haben und die Menschen, die die Situation nach dem Islam erlebt haben. Nach der Annahme des Islam oder nachdem der Islam überhaupt gekommen ist. Und diejenigen, die meine Vorträge kennen, wissen wahrscheinlich, dass ich nicht so sehr emotional rede und bin. Deswegen werdet ihr, und ich hoffe, ich darf euch alle duzen, ist das üblich, ja? Deswegen werdet ihr wahrscheinlich sehr oft von mir auch Zitate hören und Texte hören, weil ich finde, bei solchen Themen, wenn man wissenschaftlich bleiben will, muss man nicht nur öfter auch zitieren. Man kann natürlich interpretieren, aber zitieren ist wichtig. Und wenn man zitiert, dass man dann auch zitiert aus Quellen, die vertrauenswürdig sind. Und ganz besonders möchte ich darauf achten, wenn ich natürlich zitiere und Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuschreibe oder seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich beginne einfach mal mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith beschreibt die Lage der Menschheit insgesamt aus Sicht von demjenigen, der diese Lage am allerbesten beschreiben kann. Und das ist Allah, der Herr der Welt. In einem Hadith, der von Imam Muslim rahimahullah überliefert wird, beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, und zwar ist es ein Hadith Qudsi, das heißt ein Hadith, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah zuschreibt, ein heiliger, sogenannter heiliger Hadith. Also sind Gottes Worte, aber ist nicht Teil des Koran, das wissen wir alle. Allah sagt gemäß diesem heiligen Hadith, ich habe meine Diener als Monotheisten erschaffen, sie alle. Die Satane kamen dann zu ihnen und haben sie von ihrer Religion abgebracht. Sie haben ihnen verboten, was ich ihnen erlaubt habe. Und sie haben ihnen angeordnet, mir Dinge beizugesellen, wofür ich keine Ermächtigung herabgesandt habe. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat auf die Erdbewohner geschaut, er verabscheute sie alle, sowohl die Araber als auch die Nicht-Araber, bis auf ein Überbleibsel des Volkes der Schrift. Ich denke, dieser Hadith, das Zitat Ende, das ist die Sicht vom Herrn der Welt. Und deswegen möchten wir jetzt darauf näher hineingehen und schauen, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, gepriesen sei er und frei von allen Mängeln, warum hat er diese Menschheit, die es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, das gemeint ist dann natürlich vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum hat er sie verabscheut? Denn insgesamt, bis auf ein Überbleibsel des Volkes der Schrift, das heißt bis auf ein Überbleibsel derjenigen Menschen, die der Tora oder dem Evangelium folgen. Ich möchte nicht sagen Juden und Christen, sondern diejenigen, die der Tora und dem Evangelium folgen, das heißt der eigentlichen Botschaft, die Moses und Jesus überbracht haben. Denn dem einen oder anderen kommt in den Sinn, zu diesem Zeitpunkt unter den Arabern war doch nicht alles schlecht. Es gab doch auch die sogenannten Bündnisse, wie zum Beispiel Hilful Fudul, auf das wir näher eingehen werden. Das heißt, es gab auch gute Angelegenheiten und gute Strukturen und es gab auch gute Sitten und es gab auch gute Charaktereigenschaften und Tugenden, nach denen man gestrebt hat. Aber insgesamt ist das das Urteil Allahs gewesen. Und wir möchten dieses Urteil Allahs belegen, beziehungsweise Allah, wir brauchen seine Worte nicht belegen, aber ich meine, damit möchten Beispiele verwenden, um das zu verstehen, was damit gemeint ist. Ein sehr zentrales Thema, das damals, das heute eine Rolle spielt und auch damals für die Menschen eine Rolle gespielt hat, war das Thema der Frau. Die Situation der Frau, denn ihre Rechte waren sehr düster. Und der Islam, Gott sei Dank, hat diese Sache vollkommen verändert und in die richtige Wege geleitet. Wir alle wissen, dass nicht alle Araber, aber ein Teil der Araber von Geburt an, ich meine damit von Anfang an einer Geburt eines Mädchens, diesem Mädchen Ärger bzw. Bedauern entgegengebracht haben und damit nicht zufrieden waren. Und Allah im Koran al-Karim, in Surah al-Nahl, beschreibt das, und ich lese direkt, um die Zeit nicht zu sehr zu beanspruchen, die Übersetzung deutscher Sprache vor. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken? Allah sagt, wie böse ist, was sie urteilen. Das war unter den polytheistischen Arabern. Aber schauen wir unter den Polytheisten, unter dem Volke der Schrift. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die damals und bis zum heutigen Tag der Ansicht waren, dass die Frau diejenige ist, die überhaupt schuld daran ist, dass der Mensch heute auf der Erde ist. Und angeblich sei die Gattin von Adam a.s. schuld daran, dass Adam vom Baum gegessen habe oder gegessen hat. Und wenn wir zum Beispiel auch in der Bibel nachschauen, finden wir Zitate, an die ich bin sicher, viele Christen des heutigen Zeitalters nicht mehr daran glauben. Wir lesen zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther, in Kapitel 14, 33 bis 35, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es gehört sich nicht für eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. Wenn wir das vergleichen mit der Situation zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, möchte ich nicht sagen, dass die Situation im Islam ganz anders ist. Nein, sondern der Islam hat die Sache korrigiert. Und der Islam hat, selbstverständlich gehört es zur Schamhaftigkeit einer Frau, dass sie ihre Stimme nicht erhebt in der Anwesenheit von Männern. Aber entscheidend ist, der Islam hat ihr nicht verwehrt, Fragen zu stellen. Der Islam hat ihr auch nicht verwehrt, dem Redner, wenn er etwas Falsches sagt, ihn darauf hinzuweisen. Und wir alle kennen die berühmte Geschichte, als einmal der zweite Kalif, Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, eine Rede gehalten hat. Und dann hat er in dieser Rede ein Gesetz festlegen wollen. Und er sagte sinngemäß, ab jetzt, wenn jemand heiratet, darf er als Morgengabe nur noch so und so viel hergeben, nur noch so und so viel bezahlen. Und das ist ein bekanntes Problem damals schon gewesen und heute immer noch ein Problem, besonders unter manchen Arabern, dass hohe Brautgaben verlangt werden und dass deswegen Frauen nicht mehr verheiratet, die Töchter schwer verheiratet werden oder umgekehrt die Brüder schwer Frauen finden können zum Heiraten. Und Umar radiallahu anhu, möge Gott ihm zufrieden sein, er wollte die Sache festsetzen, ein Maximum. Daraufhin ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, hör mal zu, hast du nicht im Koran gelesen, dass Allah gesagt hat, وَإِذَا أَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Und wenn ihr einer von den Frauen, eine große Gabe, Qintar ist etwas Riesengroßes, etwas Wertvolles, wie Gold und Silber und ähnliches, hast du nicht im Koran gelesen, dass Allah gesagt hat, wenn ihr einer Frau einen Qintar sogar gegeben habt, so dürft ihr davon nichts wieder zurücknehmen? Und das natürlich impliziert, dass es erlaubt ist, sonst hätte Allah das nicht im Koran erwähnt. Daraufhin hat Umar radiallahu anhu seinen Fehler eingesehen und hat gesagt, jeder kennt sich besser aus als Umar. Und auch wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Frauen angesprochen worden ist und ihnen auch gelehrt hat. Sogar hat er ihnen einen Tag in der Woche zur Verfügung gestellt. Aber diese Sache findet man interessanterweise nicht nur in der Frühzeit des Christentums, sondern auch in der späteren Zeit. Und man ist manchmal verwundert über sogar eine Person, die als Reformator gilt. Natürlich für die protestantische Kirche. Und zwar geht es um Martin Luther. Ich lese euch gerne zwei Zitate vor, die er gesagt hat. Und er ist, wer er ist. Er sagte, will die Frau nicht, so kommt die Magd. Ich brauche das natürlich nicht interpretieren. In einem anderen Zitat sagte er, die größte Ehre, die das Weib hat. Natürlich, das Wort Weib heutzutage ist ein bisschen negativ, aber damals, das war normal. Okay? Die größte Ehre, die die Frau hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. Im 6. Jahrhundert gab es unter manchen Völkern die Diskussion, ob Frauen überhaupt eine Seele haben. Und man hat sich dafür sogar getroffen und hat darüber diskutiert. Und in England bis zum Jahr 1805 durfte man als Ehemann seine eigene Ehefrau verkaufen. Und sie haben sogar gesetzlich festgelegt, wie teuer das sein darf. Und damals hieß es 6 Cent, aber das wissen wir natürlich nicht, was das heute ist. Aber es geht darum, dass es festgelegt worden ist. Und im alten Rom hatte der Mann auch das alleinige Sagen über seine Ehefrau. Und er hatte die vollkommenen Rechte. Und er konnte sogar bestimmen, er konnte ihr sogar vorwerfen, irgendeinen Vorwurf machen. Und er würde nicht danach gefragt werden, selbst wenn dieser Vorwurf dazu führt, dass sie zum Tode verurteilt wird. Ohne dass er, wie gesagt, dafür zur Verantwortung gezogen wird. Und was unter den damaligen oder den frühen Indern geschehen ist, wenn ein Mann gestorben ist, wenn der Ehemann gestorben ist, ist bekannt, dass die Ehefrau mit dem Leichnam des Ehemanns verbrannt worden ist. Diese Angelegenheiten, und wenn wir heutzutage schauen, wir brauchen nicht nur die Vergangenheit schauen, denn wir haben ja gesagt, es geht nicht nur darum, was der Islam für die Menschheit an sich Neues gebracht hat und verändert hat, sondern es geht auch darum, was der Islam für einen selbst Neues bringt, wenn man ihn annimmt. Oder für uns alle gilt, wenn man ihn noch besser auslebt. Heutzutage zum Beispiel wissen wir, dass die Frauen erniedrigt werden in bestimmten Hinsichten. Und zwar manchmal werden Frauen verwendet zur Vertreibung von Produkten. Oder was hat ein Bild einer Frau zu suchen auf einer Bierwerbung oder auf einer Fleischwerbung? Das ist alles ein Mittel, um dieses Produkt zu verkaufen. Oder es wird die gleiche Aufgabenverteilung unter dem Deckmantel gleicher Rechte oder unter dem Deckmantel Frauenrechte versucht zu verkaufen. Was natürlich nicht bedeutet, dass Frauen teilweise ihre Rechte nicht bekommen. Das soll nicht damit bestritten werden. Aber es geht ja darum, was eigentlich hinter der Aussage steckt, die manche Leute sagen. Aber es soll hier nicht nur um die Frauen gehen, auch wenn die Frauen, natürlich wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie sind wie sie sind in der Obhut ihrer Ehemänner wie Gefangene. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns angehalten, mit ihnen gut umzugehen. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie berichtet über die vorislamische Zeit, auf Arabisch die Zeit der Unwissenheit, Al-Jahiliyyah. Und sie berichtet uns in einer Überlieferung, wie man damals geheiratet hat. Sie sagt, damals in der vorislamischen Zeit gab es vier Arten, wie die Leute zusammen geheiratet haben. Die erste Art, sie sagt, zu ihnen gehörte die heutige Form. Ein Mann hält bei einem anderen Mann um die Hand derjenigen Frau an, deren Vormundschaft er besitzt. Das ist die erste Art. Heutzutage, man geht zu dem Vater der zukünftigen Frau und hält um ihre Hand. Das ist der Regelfall. Die zweite Art, sie sagt, eine weitere Form war, der Mann sagt zu seiner zukünftigen Frau, sobald sie von ihrer Periode rein geworden ist, schick nach der Person so und so und versuche von ihm schwanger zu werden. Und die Person so und so, gemeint ist hier eine Person, die aus den oberen Gesellschaftsschichten stammt. Schick nach der Person so und so und versuche von ihm schwanger zu werden. Ihr zukünftiger Ehemann hält sich von ihr fern und berührt sie überhaupt nicht, bis sie durch den anderen Mann, von dem sie versucht hat, schwanger zu werden, bis diese Schwangerschaft offensichtlich geworden ist. Wenn die Schwangerschaft offensichtlich geworden ist, ging er zu ihr ein, wenn er wollte. Er machte dies, weil er edle Kinder haben wollte. Diese Art von Heirat wurde Nikah Istibda' genannt. Die dritte Form. Eine Gruppe von Männern, weniger als 10, versammelten sich und gingen alle zu einer Frau ein. Ich brauche nicht interpretieren, was dort eingehen. Ne? Wenn sie schwanger geworden ist, ihr Kind geboren hat und ein paar Tage nach der Geburt vergangen sind, schickte sie nach ihnen, nach den 10 Leuten, sodass sie sich um ihr versammelten. Niemand konnte sich weigern. Dann sagte sie zu ihnen, ihr wisst ja, was ihr gemacht habt, und ich habe das Kind geboren. Es ist dein Kind, o so und so. Und sie nannte dann eben denjenigen von den Männern, wen sie wollte. Und dann wurde ihnen dieses Kind zugeschrieben und dann galten sie als Mann und Frau. Und die vierte und letzte Form der Ehe war, viele Menschen versammelten sich und gingen zur Frau ein. Sie verweigerte sich niemandem, der zu ihr kam. Dies waren die Huren. Sie stellten eine Flagge vor ihre Türen auf. Sie war ein Zeichen für diejenigen, die zu ihr eingehen wollten. Wenn sie schwanger geworden war und ihr Kind geboren hatte, wurde sie für sie versammelt. Wurden sie für sie versammelt und die Qafah wurden für sie hinzugerufen. Die Qafah sind diejenigen Experten, die anhand der äußerlichen Merkmale von zwei Menschen erkennen können, wem, ob sie verwandt sind miteinander oder ob sie nicht miteinander verwandt sind. Und das ist eine Angelegenheit, die auch im islamischen Recht in bestimmten Situationen eine Rolle spielt. Diese Qafah, diese Experten, sie schrieben ihr Kind dann demjenigen zu, von dem sie der Meinung waren, er sei der Vater. Er nahm ihn dann zu sich, dieses Kind wurde dann als sein Sohn bezeichnet und der Mann weigerte sich nicht. Und das heißt, sie haben dann so geheiratet. Dann sagt Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Allah dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt hat, hat er alle Formen der Heirat der vorislamischen Zeit abgeschafft, bis auf die heutige Heirat im Islam. Insofern genießen wir heutzutage eine Sache, die, oder wir sind hineingeboren worden in einen Zustand, wie man heiratet islamisch, Gott sei Dank, und wir kannten den alten Zustand nicht. Der Zustand, liebe Geschwister, in dem manche Leute nicht einmal wussten, wer ihr eigener Vater ist. Und deswegen manche Namen, auch unter den damaligen Arabern zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, waren nicht ihre richtigen Namen. Waren nicht die richtigen Namen, weil sie wussten gar nicht, wer ihr eigener Vater war. Eine weitere Angelegenheit der vorislamischen Zeit war, dass man unbegrenzt geheiratet hat. Das heißt, ein Mann durfte so viele Frauen haben, wie er möchte. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung, und diese Überlieferung wird überliefert von Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er sagte, dass Ghailan ibn Salama den Islam angenommen hat. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt 10 Ehefrauen, noch aus der vorislamischen Zeit. Und sie alle haben mit ihm zusammen den Islam angenommen. Daraufhin hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, von diesen 10 genau 4 maximal auszuwählen. Das heißt, von anderen musste er sich trennen. Das heißt also, der Islam hat nicht, wie viele Leute denken, es erlaubt, dass man von 1 auf 4 heiraten darf, sondern er hat die Zahl umgekehrt eingeschränkt von unendlich auf maximal 4, weil ein Mensch muss natürlich auch bestimmte Bedingungen erfüllen können, und wenn es mehr als 4 sind, dann wird er in der Regel, wenn er kein Ausnahmefall ist wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht imstande sein, die Gerechtigkeit walten zu lassen. Das Thema Scheidung, weil wir schon bei der Heirat sind, die Ehemänner, sie hatten in der vorislamischen Zeit das Recht, sich so oft scheiden zu lassen, wie sie wollten. Und sie hatten sogar noch etwas Schlimmeres, die Möglichkeit. Sie hatten die Möglichkeit zu sagen, meine Ehefrau ist ab jetzt für mich wie meine Mutter. Und das nennt man im Arabischen, im Islam nennt man Dhihar, und das ist eine sehr schlimme Angelegenheit, die Sache ist haram. Aber das bedeutet tatsächlich, dass er sich seine eigene Ehefrau verbietet. Und in diesem Moment ist die Frau, auf Arabisch sagt man Mu'allaqa, das heißt, sie ist wie wenn man sie irgendwo hängen würde, also ich meine nicht hängen im Sinne von, sondern sie kann sich nicht mehr bewegen, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist weder verheiratet, noch ist sie eine Frau, die nicht verheiratet ist, sodass sie einen anderen Mann heiraten kann. Und so konnte der Mann mit ihr spielen. Und das ist eine Sache, die manche Männer heutzutage noch haben, und ist eine Eigenschaft aus der vorislamischen Zeit. Sie drohen ihrer Frau mit der Scheidung, wenn sie irgendwas macht. Und drohen. Jedes Mal, wenn sie die Frau irgendwas macht, drohen sie ihr. Weil der Mann hat ja die Scheidung in seiner Hand. In Talaq zumindest. Und damals hat man dann auch die Scheidung ausgesprochen. Und jedes Mal, wenn er wollte, nach Lust und Laune, hat er sie einfach dann, bevor ihre Wartezeit zu Ende war, einfach wieder zurückgenommen. Dann war sie wieder seine Ehefrau. Und der Islam kam und hat dann diese Sache wieder begrenzt auf 2 widerrufliche Scheidungen. Beim dritten Mal hast du keine Möglichkeit mehr, sie so ohne weiteres wieder zurückzunehmen. Wenn wir schon bei Scheidung sind, dann die größere Stufe ist vielleicht, dass jemand stirbt. Zainab, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sie sagte, über die Trauerzeit, die eine Zeit, wir wissen im Islam ist so, dass wenn jemand gestorben ist, darf man um ihn trauern. Und für gewöhnliche Menschen, das heißt also gemeint ist, Ausnahmefall ist, für alle Fälle, außer wenn es um die Ehefrau geht, deren Ehemann gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Zeit von 3 Tagen festgelegt. Mehr als 3 Tage soll ein Mensch nicht um einen anderen trauern, in dem Sinne, dass er nicht mehr zu seinem Alltag zurückkehrt. Aber in Bezug auf die Ehefrau, wenn ihr Ehemann gestorben ist, so sagt Allah im Koran al-Karim, dass es 4 Monate und 10 Tage sind. Zainab sagt, radiallahu anha, wie es damals war, wenn der Ehemann einer Frau verstarb, betrat sie eine heruntergekommene Hütte und zog ihre schlechtesten Kleider an. Sie berührte in dieser Zeit weder Parfüm noch sonst was, bis das Jahr vorbei war. Das war also ein ganzes Jahr. Das erinnert mich ein bisschen an Ludwig XIV. In Frankreich, in der Zeit des Absolutismus. Dort hat man sich auch nicht gewaschen, hat man einfach sich immer wieder parfümiert. Dann brachte man ihr einen Esel, ein Schaf oder einen Vogel, an dem sie sich abrieb, um sich ein bisschen sauber zu machen. Selten war es so, dass sie sich an einem Tier reinigte und dieses überlebte. Dann gab man ihr Kamelkot, den sie vor sich hin warf. Danach verwendete sie wieder Parfüm oder anderes. Also nach diesem einen ganzen Jahr. Wenn wir auf das Erbrecht schauen, im Erbrecht wurden viele Leute ungerecht behandelt. Aber natürlich besonders die Frau. In der vorislamischen Zeit erbte die Frau gar nichts. Vielmehr wurde sie mitvererbt. Sie wurde mitvererbt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mann gestorben ist, Ja, wohl. Freuen uns über Emotionen.
Spannung machen.
Es war sogar so, dass zum Beispiel der Mann, wenn er gestorben ist, er hat Kinder gehabt, die ihn geerbt haben, und auch Onkel, Brüder gehabt, die ihn geerbt haben. Wer hat das? Die Onkel haben sogar sie mitgeerbt. Das heißt, die Erben des Mannes, sie hatten ab jetzt das Heiratsrecht. Sie hatten das Recht zu bestimmen, wenn sie heiraten wollten, durften sie heiraten gegen ihren Willen. Und wenn sie wollten, durften sie auch verheiraten, an wen auch immer sie wollten. Ibn Abbas berichtet uns, der Hadith in Sahih Bukhari, Ibn Abbas ist ein Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wenn ein Mann starb, hatten seine Angehörigen das Erstrecht, seine Frau zu heiraten. Wenn jemand von ihnen wollte, heiratete er sie. Man durfte sie auch verheiraten. Und wenn man wollte, verheiratete man sie auch gar nicht. Sie standen ihr näher als ihre eigene Familie. Also normalerweise, wo geht sie hin, wenn sie noch einen Vater hat? Sie müssen aber zurück zu ihrem Vater gehen. Aber sie bleibt bei der Familie des Ehemannes. Daraufhin ist dieser Vers herabgesandt worden, o die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider ihren Willen zu erben. Und ebenso hat Allah in der gleichen Surah, das ist Surah Nummer 4, Surah Nisa, das Erbrecht festgesetzt. Und jedem berechtigten Teil zugeschrieben. Allah sagte, sinngemäß übersetzt, den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, und den Frauen steht auch ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, sei es wenig oder viel, ein festgesetzter Anteil. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache selbst bestimmt, sodass kein Mensch sich einmischt. Und das war auch übrigens einer der Gründe, warum ich diese Ayah am Anfang vorgelesen hatte. Es waren insgesamt ziemlich genau 2 Ayat. Das heißt also, die erste Ayah war die längste Ayah im gesamten Koran Karim. Und diese längste Ayah ging, wie wir gehört haben, über Schulden. Jemand hat ein Darlehen genommen und dieses sollte man aufschreiben. Weil an diesen Regelungen, liebe Geschwister, erkennen wir die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung. Wenn wir gefragt werden, warum der Islam? Und warum ist der Islam was Besonderes? Und viele Leute sagen, der Islam ist eine vollkommene Religion und sie ist zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort anwendbar. Die Antwort stimmt, oder die Aussage stimmt, aber die Frage ist, wenn du danach gefragt wirst, was für Belege du dafür hast, dann sollst du natürlich irgendwas parat haben. Und die Tatsache, dass Allah durch den Islam nicht nur Regeln uns gegeben hat, wie wir ihn anzubeten haben, sondern auch unser Zusammenleben bestimmt hat, weist eben auf die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung hin. Und wenn wir verinnerlichen zum Beispiel die Psalmen, die der Prophet David bekommen hat, in den Psalmen, die Prophet David bekommen hat, war keine Gesetzgebung. Das waren Loblieder. Das waren Loblieder. Das heißt, es waren Verse, durch die man seinen Herrn gelobt hat. Aber es war keine Gesetzgebung, vergleichbar mit der Tora oder mit dem Koran al-Karim. Und natürlich, wenn der Islam, weil wir gerade bei dieser Sache mit Erbrecht sind, ein kleiner Hinweis dazu, ich kann vielleicht später dazu noch ein bisschen mehr sagen, aber wenn der Islam, und das ist ja einer der Vorwürfe, den Islam gemacht werden, wirklich die Frau benachteiligt hätte in Bezug auf das Erbrecht, dann hätte der Islam ganz einfach die Regelungen aus der vorislamischen Zeit beibehalten können und einfach nichts daran geändert. Weil die Situation war ja schon so und es war so akzeptiert, hätte man einfach sagen können, es bleibt so, wie es ist. Aber die Tatsache, dass der Islam kam und die Sache verändert hat, weist darauf hin, dass der Islam eine Religion ist von einem Allweisen, der jedem genau das zuschreibt, was ihm auch wirklich zusteht. Eine der wichtigsten Angelegenheiten, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir sprechen über die Situation der Menschen vorher und nachher, ist der falsche Glaube. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Sollte man entweder am Anfang erwähnen oder am Ende. Ich mache das jetzt aus einem bestimmten Grund mittendrin. Der falsche Glaube ist eine Angelegenheit, die große Konsequenzen haben kann, nicht nur für das Leben nach dem Tod, sondern auch natürlich für das Leben jetzt, in dem wir uns befinden. Der falsche Glaube kann sogar zum Mord führen, was Allah im Koran uns erzählt hat. Es geht hier darum, dass ein Mensch, ein Muslim, glaubt daran, dass die Versorgung in den Händen Gottes ist. Ein Muslim glaubt daran, dass alles, so wie es geschieht, von Gott so gewollt ist. Und deswegen ergibt er sich auch seinem Schicksal. Und er ist damit zufrieden, wenn Allah etwas bestimmt hat für ihn, auch wenn er es gerne anders gehabt hätte. Und dazu gehört, dass wir glauben, dass die Versorgung eines jeden einzelnen Menschen nicht weder in deiner eigenen Hand ist, noch in der Hand deines deines Arbeitgebers, sondern es ist in der Hand Allahs ganz alleine. Damals die Menschen haben das anders gesehen und viele Menschen heutzutage sehen das anders. Und sie haben die große Anzahl von Kindern in Verbindung gebracht mit Armut. Und diese Kausalität stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber es war ein Grund für Mord. Es war ein Grund für Mord. Und so deswegen hat auch Allah im Koran die folgende Ayah herabgesandt. Er sagte, und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung. Wir versorgen sie. Und auch euch. Gewiss, sie zu töten, ist ein großes Vergehen. Auch Aberglaube gab es. Aberglaube, wie zum Beispiel auf Arabisch eine Art des Aberglaubens, ist Tatayur. Tatayur bedeutet, dass man eine Entscheidung treffen möchte, zum Beispiel, man will auf die Reise gehen. Also das ist ein, und man weiß nicht, soll man den rechten Weg nehmen oder den linken Weg nehmen, in der Wüste zum Beispiel. Was hat man gemacht? Man hat einfach einen Vogel genommen und den Vogel fliegen lassen. Und wenn er nach rechts gesagt hat, ist man rechts gegangen oder nach links geflogen, ist man nach links gegangen. Oder beziehungsweise, wenn man nicht wusste, ob man überhaupt eine Sache annehmen soll, hat man den Vogel fliegen lassen. Wenn nach rechts ist, hat man die Sache gemacht und nach links dann eben nicht. Oder man hat böse Omen gesehen in Puma oder in Raben und ähnliches. Und auch heutzutage gibt es sowas, dass die Leute eine schwarze Katze sehen oder sie glauben, dass Scherben Glück bringt, also genau umgekehrt. Oder dass manche Leute nicht im Monat Shawwal heiraten wollen und so weiter. Shawwal ist der Monat nach Ramadan.